Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, schön euch zu sehen. Sebastian, letzten Sonntag gab es ein ziemlich großes Event. Da haben nämlich die beiden besten Tennisspieler der Welt aktuell das French Open-Finale gegeneinander bestritten. 5,5 Stunden, episches Match. Lars und ich haben, glaube ich, geschaut, gefiebert. Und da ist die Frage, was hast du denn eigentlich gemacht letzten Sonntag?
Ich weiß, ich habe es ja in deinem Briefing gelesen, dass dieses Match ist. Ich war ganz ehrlich, ich habe es nicht angeguckt. Nein, ich habe eine Minute angeguckt. Ich bin zu meinem Onkel gegangen und wollte mit ihm eigentlich ein Glas Wein trinken und habe mich dann geärgert, dass die immer noch spielen und er gebannt am Fernseher saß und ich musste allein auf der Terrasse ein Glas Wein trinken. Aber irgendwann, wie lang ging es? 5 Stunden oder 5,5 Stunden war es endlich aus. Also ich war da einer der Hauptleidtragenden von diesem Match, muss ich sagen.
Ja, wirklich eine Frechheit, dass dieses Finale da auf den Sonntag gelegt, dass die beiden so lange da gezockt haben.
Das so lange ist es ja. Das Sonntag. Das Sonntag ist ja nichts Problem.
Ja. Aber wirklich eine Frechheit, dass du da alleine mit einem Glas Wein auf der Terrasse sitzen musst. Also das geht gar nicht. Aber ja, hatte wirklich episches Ausmaß, dieses Match. Fast so episch wie ja eigentlich so ein Duell zwischen euch beiden, wenn ihr mal richtig in Fahrt kommt. Also ist halt nur die Frage, wer von euch ist Sinner, wer von euch ist Alcaraz, ne? Ich glaube, Lars hätte eine leichte Präferenz.
Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber Sebastian hat ja normalerweise bei jedem Battle einen Wein in der Hand. Also ich weiß nicht, ob diese Sportanalogie überhaupt passt jetzt dazu. Aber let's see. Also für lange Matches, das können wir auch.
Das können wir auch, definitiv. Aber wir versuchen es jetzt trotzdem am Anfang hier relativ kurz zu halten, auch wenn diese Folge hier ein wenig erklärungsbedürftig ist. Denn wir haben hier eine ganz besondere Episode für euch vorbereitet. In dieser Episode gibt es keine ETFs, es wird kein Gold geben, kein Silber, kein Krypto, kein Donald Trump. Wir werden noch nicht mal über Israel-Iran sprechen, obwohl ich dazu gleich nochmal eine kurze Anmerkung machen möchte. Denn wir haben heute 7 Einzelaktien mit im Gepäck, die wir besprechen möchten. 3 davon kommen von uns, also jeder von uns hat eine mitgebracht. Und 4 davon hat unsere großartige By the Dip Community gewählt. Denn wir haben den Aufruf gemacht, also wir machen diese Folge, das haben wir schon in der Gratis-Version von By the Dip bekannt gegeben, also in unserer App. Und ja, da sind über 1300 Aktienwünsche mit reingekommen. Wir haben ChatGPT angeschmissen, haben die KI mal auszählen lassen und wir waren sehr überrascht, was für Titel da zusammengekommen sind. Also Lars, du hast es eben schon erwähnt, also du bist voll des Lobes für unsere App-Community. Warum? Hat dich ziemlich überrascht, was da so reinkam, oder?
Ja, sagen wir mal ganz ehrlich, also dass so häufig Apple, Amazon, Nvidia besprochen werden. Das liegt ja auch daran, dass die Nachfrage so hoch ist. Aber wir haben offensichtlich eine Community, die sagt, nee, ich möchte nicht nur an der Oberfläche kratzen. Das weiß ich vielleicht auch schon. Und recht haben sie. Wer will denn über Apple noch irgendwas erzählen, was nicht jeder schon weiß? Und ich war echt überrascht. Also bei allen 4 Werten hätte ich nicht gedacht, dass die auch nur unter den Top 10 landen würden, aber dass sie es tun und einige schreiben ja auch immer wieder, sprecht doch nicht mehr über die gleichen Sachen, so wird es heute kommen. Ich denke mal, wir haben 4 Werte mindestens mit dabei, vielleicht sind sogar 5, die wir hier noch nie besprochen haben. Sehr gut.
Ja, finde ich auch. Und bevor ich diese Werte verrate, möchte ich nochmal ganz kurz eine Anmerkung machen, weil natürlich am Freitagmorgen, wir sind aufgestanden und allesamt haben wir die Meldung wahrgenommen, dass Israel den Iran oder bestimmte, wie soll man das sagen?
Anlagen, Militäranlagen.
Anlagen. Genau, angegriffen haben. Also Sebastian hat am Freitagmorgen schon eine brandaktuelle Einschätzung dazu per Sprachnachricht in unserer App abgegeben. Ich habe das Thema am Samstag in unserem Briefing mit behandelt und wir haben uns im Anschluss an diese Podcast-Aufnahme dann auch noch zusammengeschaltet und dann wirklich das Thema nochmal besprochen, eingeordnet. Also bedeutet, unsere App-Community ist da auf dem Laufenden, ist da auf dem Stand. Und insofern lohnt sich das definitiv, da einfach mal reinzuschauen, www.buy-the-dip.de. Dort bekommt ihr alle Infos. Da seht ihr dann, dass es eine Gratis-Version der App gibt. Dort haben wir 35.000 Nutzer mittlerweile. Es gibt allerdings auch eine Plus-Version. Bedeutet, die ist tatsächlich kostenpflichtig. Aber ganz ernsthaft, wenn man einmal im Monat anständig essen geht zu McDonald's, also wenn man da mal ein bisschen reinhaut bei McDonald's, dann ist das teurer. Anständig essen bei McDonald's. Ne? Ja, das war jetzt, genau, das hat jetzt irgendwie nicht so richtig zusammengepasst. Aber jetzt verrate ich euch die Aktien, um die es heute gehen wird. Und ich verrate an dieser Stelle noch nicht, welche wir mitgebracht haben. Das werden wir dann später machen. Es geht heute um BYD, Rio Tinto, die DHL Group, Kaspi, Realty Income, Cintas und Scout24. Und lass uns sofort reingehen mit BYD. Sebastian, das ist eine Aktie, die du nicht mitgebracht hast. Ja, auch Lars nicht. Die kommt tatsächlich aus unserer App-Community. Aber zu Recht, denn dort gab es eine Kapitalmaßnahme beziehungsweise auch einen Umstand, der viele in dieser Woche irritiert hat. Hol uns mal ab.
Ich hol mal alle ab und es wird ein bisschen kompliziert. Ich habe es gerade Timo und Lars gesagt, in Vorbereitung auf die Folge und keine Angst, es wird jetzt nicht lange dauern, aber ich habe hier 10 Seiten Word-Vorbereitung vor mir liegen, unter anderem zu BYD, weil BYD, muss ich sagen, hat den Vogel komplett abgeschossen. Also BYD hat nicht nur einen Aktiensplit gemacht, wie es fast überall steht, sondern es war eine mehrstufige Kapitalmaßnahme und viele Anleger sind jetzt verunsichert, weil wenn sie auf den Preis im Depot schauen, dann steht da bei vielen Brokern -66%. Und da kann ich erstmal Entwarnung geben, so schlimm ist es nicht. BYD ist jetzt nicht pleite, insolvent oder hat irgendeine schlechte Nachricht abgeliefert, sondern wie gesagt, es gibt eine mehrstufige Kapitalmaßnahme. Also erstmal gab es eine Bardividende. Das ist einfach und die wurde einfach ausbezahlt oder wird noch ausbezahlt. Dann allerdings gibt es Bonusaktien. Das heißt, für 10 Aktien, die man hält, bekommt man 8 neue Aktien zugeteilt. Dann gab es auch noch eine weitere Kapitalmaßnahme und zwar gibt es für 10 Aktien, die man hält, weitere 12 Aktien. Das heißt, da werden entsprechende Gewinnrücklagen und auch Kapitalreserven in Grundkapital umgewandelt. Und das führt also dazu, dass man bei BYD eine Menge neuer Aktien mitbekommt. Also wenn ihr mal hier gerechnet habt, für 10 Aktien, die ihr habt, bekommt ihr 20 neue ins Depot eingebucht. Und obendrauf zu der ganzen Geschichte gibt es noch einen Aktiensplit. Das heißt, für eine Aktie, die ihr früher hattet, bekommt ihr 3 neue. Wo liegt jetzt das Problem an der ganzen Sache? Zum einen natürlich, es ist hochkompliziert, da kommen viele nicht mehr mit, weil wir diese mehrstufige Kapitalmaßnahme haben. Zum anderen, Broker reagieren unterschiedlich. Das heißt, ich habe jetzt Feedback bekommen von Leuten, da steht die Aktie mit -66% im Depot. Es gibt Leute, da hat der Broker den Kurs schon bereinigt, aber es sind trotzdem Verluste drin, weil diese Bonusaktien wohl erst Ende Juli eingezahlt werden. Also ich kann gut verstehen, dass das zu großer Verwirrung bei BYD führt. Aber mein Rat an alle wäre Methode André Costolani, vielleicht erst wieder im August auf die BYD-Position schauen, so wenn sie nicht ultra kurzfristig gedacht ist, dann werden die Dividenden, dann werden die Bonusaktien, dann werden die Aktien aus der Kapitalmaßnahme alle verbucht sein, dann wird der Split durch sein und dann wird die Position natürlich ganz genauso weiterlaufen wie vorher. Das heißt, es ändert sich jetzt nichts, Anleger bekommen eine Menge Bonusaktien, bekommen Zusatzaktien und wenn das alles bereinigt ist im Kurs, dann kann man sich freuen über diese Sonderausschüttung, über diese wirklich, also das ist auch eine große und sehr großzügige Kapitalmaßnahme, aber wie gesagt, bis das alles eingebucht und vergebucht ist, kann es sein, dass der Aktienkurs im Depot temporär mal ziemlich rot aussieht, aber da würde ich mir jetzt erstmal keine Gedanken machen. Also das mal als Exkurs zu dieser doch komplexen Kapitalmaßnahme.
Okay, aber was halten wir denn jetzt von der BYD als Investment?
Also ich habe es mal unabhängig davon, dass es für BYD irgendwelche steuerlichen Vorteile haben muss oder, was wir vielleicht nicht wissen, für Hongkong-Anleger eine vorteilhafte Herangehensweise, also vielleicht steuerlich vorteilhaftes mit solchen Bonusaktien zu arbeiten, würde man bei einem europäischen Unternehmen doch sehr streng nachfragen, was das jetzt soll, wenn also Aktien neu eingebucht werden. Aber das Thema ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also was eventuell hier steuerlich passieren könnte, das war hin und wieder ja auch mal die Frage. Erstmal ist es so, der Einbuchungskurs und dann der Verkaufskurs, das ist das, was man versteuern muss. Und aber da gehen wir gerne nochmal drauf ein, wenn wir mehr Details haben in den nächsten Tagen und Wochen. BYD ist wahrscheinlich, ich habe mich ja aus allen Aktien des Automobilsektors rausgehalten, mal abgesehen vielleicht von kurzen Positionen, von aktiven Positionen. Und das ist beinahe pauschal auch weiterhin mein Ansatz. Aber wenn, dann wäre es BYD. Also die Margen sind, wenn wir auf die letzten zwei Quartale schauen, etwas höher als bei Tesla. Und das soll schon was heißen, denn man kann Tesla viele Vorwürfe machen, aber dass sie haben wirklich wie kein anderes Unternehmen geschafft, im Automobilsektor Margen rauszuholen. Also schlicht und einfach Geld zu verdienen pro Fertigungseinheit, pro Automobil, was da dann auf die Straße rollt. Und unter dem Aspekt, BYD war zwischendurch auch mal ein bisschen heiß gelaufen, aber wie gesagt, aufgrund der Tatsache auch, und das finde ich enorm, kann gerne mal hier unten jemand kommentieren, der vielleicht aus der Branche kommt. Früher hat man von Produktzyklen gesprochen im Automobilsektor, 5 bis 6 Jahre. Also die nächste E-Klasse früher, das war vielleicht, oder vielleicht war es, wie war es nochmal, C-Klasse, welches auch immer das erfolgreichste Modell war, das braucht schon einiges an Vorlaufzeit. Und diese Produktzyklen sind bei BYD extrem kurz geworden, was wirklich den großen Vorteil hat, dass man natürlich auf die Bedürfnisse der Kundschaft so schnell reagieren kann. Nichtsdestotrotz ist es sicherlich ein Markt, in dem es ganz schwer ist, irgendwelche Modes zu haben. Also, wenn ich müsste, dann würde ich BYD kaufen im Automobilsektor. Aber da ich das nicht muss, werde ich die Aktie auch nur dann anfassen, wenn wir eine deutliche Korrektur sehen sollten.
Ja, und diese Korrektur, also angesichts der Strategie, die BYD fährt, also wenn ich das richtig sehe, möchten sie mit den Autos internationalisieren. Und ich glaube, das ist etwas, was sehr viel Geld kosten wird, insbesondere im Punkto Marketingmaßnahmen. Also man hat es im letzten Jahr schon gesehen, sie haben ja die Europameisterschaft, die Fußball-Europameisterschaft als Hauptsponsor begleitet. Und ich glaube, sowas ist ziemlich kostspielig. Aber so einen echten Marketing-Effekt hat das, glaube ich, noch nicht gehabt. Also ich habe vor 2 Jahren schon, als die ersten BYDs hier in München auf den Straßen zu sehen waren, habe ich mir schon gedacht, wow, also sieht wirklich richtig, richtig gut aus. Aber wenn man sich jetzt mal die Umsätze anschaut, woher die kommen, dann ist immer noch der Löwenanteil, also weit über 60, also in diesem Jahr werden es wahrscheinlich um die 70% sein, die in China, Taiwan, Macau, Hongkong erzielt werden. Und in China ist es ja auch noch so, dass die also eigentlich vom Staat subventioniert werden und da also künstlich die Nachfrage dann entfacht wird nach auf diese Marke. Also bedeutet, dass die in Amerika Fuß fassen, da sehe ich jetzt ehrlicherweise unter Trump nicht so große Chancen. Und auch, dass sie in Europa Fuß fassen, I don't know. Also ich glaube, die Autos sehen wirklich gut aus. Ich glaube, die können auch was, die können viel. Aber auch dieser Name, so BYD, also ich weiß noch, dass im letzten Jahr ganz viele gesagt haben, also be what? Also irgendwie scheint das noch nicht so richtig zu verfangen, diese Internationalisierungsstrategie.
BMW ist natürlich im Ausland, also das ist natürlich was ganz anderes. Beamer. Aber
ich fand es ja aus in den USA, Beamer.
Beamer, also Beamer.
Oder Porsche, sagen sie immer.
Ja, I don't know. Das kann durchaus. Für mich ist die größere Frage, ob wir, hat man eine Vision, dass wir in 10 Jahren den gleichen Individualverkehr wie heute haben, ja oder nein? Oder werden wir andere Konzepte haben? Gerade auch in Großstädten wird darüber ja nachgedacht. Und man stelle sich mal europäische Großstädte ohne Verkehr, Autoverkehr in der Innenstadt vor. Gibt's ja immer so der Gedanke. Also wenn das quasi auch autonom liefe, wie so eine Reihum-S-Bahn. Ja, genau, S-Bahn wäre oberirdisch. Also indem du einsteigen kannst, fährst drei Stationen mit. Da gibt es neue Konzepte. Ich weiß nicht, ob das in den nächsten 10 Jahren schon stattfindet, genauso wie Robotaxis. Aber die Frage muss man ja mit beantworten, wenn man in den nächsten 10 Jahren in den Automobilsektor investieren möchte. Denn der Individualverkehr will wahrscheinlich andere Modelle, als wenn du mehr oder weniger in einen schicken Bus oder kann ja auch eine Einzelkabine. Aber da spielen dann natürlich ganz andere Dinge eine Rolle. Und das ist eine ganze Menge Ungewissheiten. Und zum Teil hast du sie auch angesprochen. Aber man muss auch fairerweise sagen, dass das Unternehmen ganz gut liefert.
Werbung. Stell dir vor, du investierst wie ein Millionär, aber ohne selbst Millionär sein zu müssen. Private Equity, bisher das Spielfeld der Superreichen, kommt jetzt nämlich auf Smartphone und zwar für alle. Ich habe Robin, den CEO von Now, gerade auf der Invest wieder getroffen. Ihr erinnert euch sicherlich an seine Auftritte bei mir als Experte auf meinem YouTube-Kanal im Video. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile und was ich an Robin sehr schätze, er meint's wirklich ernst. Now macht Private Equity für alle zugänglich und das ist keine Floskel, sondern die Mission. Mit der Now-App kannst du in Unternehmen investieren, bevor sie an die Börse gehen oder in exklusive Deals, die niemals an die Börse gehen müssen. Kein Meme-Hype, kein Gezocke, sondern echte Substanz und Transparenz. Und das Beste, du brauchst dafür keine Millionen, keinen Banker und du musst auch nicht in irgendeinem Golfclub Mitglied sein. Now bringt dir diese Investmentwelt ab 1.000 Euro direkt aufs Handy. Private Equity Investments, kuratiert, erklärt und komplett digital. Also so einfach war es wirklich noch nie. Und die Zielrendite, die liegt übrigens bei 14% und zwar nach Kosten. Wer bisher in Aktien und ETFs investiert, der kennt die Börse, aber echte Diversifikation, die beginnt dort, wo die Börse aufhört. Now macht es möglich, wie es sonst nur die 1% machen. Also probier es einfach mal aus, lade dir die Now-App runter, entdecke die Welt der Private Markets und investiere wie ein Profi, ganz ohne Millionärsgehabe. Mit dem Code DIP, D-I-P, gibt's übrigens 50 Euro Bonus on top. Also starte durch und sichere dir deine Rendite.
Und weil du sagst, Lars, man muss mal auf die Zukunft schauen. Also was BYD, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber das, was die da geliefert haben mit ihrer Fahrassistenz, also sie nennen es God's Eye, wie gut das funktioniert, da muss ich sagen, also BYD ist, wenn man im Elektrobereich oder auch in Richtung autonomes Fahren gehen will, finde ich das einen total spannenden Wert. Also ich will jetzt nicht anfangen mit meiner alten Leier, dass ich nur Ferrari habe, weil das ist der Top-Premium-Hersteller. Aber wenn man sich mit BYD mal wirklich tiefer beschäftigt und ich sehe auch diese Internationalisierungsstrategie gar nicht mal so kritisch. Die wollen ja ein Werk in Ungarn bauen, je nachdem wie die Verhandlungen jetzt USA-China sind, vielleicht bauen sie auch dort ein Werk. Das ist natürlich erstmal investitionsintensiv, aber gleichzeitig natürlich auch eine Absicherung in einer Welt, wo ja gerade der ganze globale Handel aufgebohrt wird und wo du wahrscheinlich dauerhaft mit Zöllen rechnen musst, wenn du außerhalb der USA produzierst und in die USA reingehst. Also da muss ich sagen, hat BYD schon eine interessante Strategie. Muss man natürlich gucken, wie viel wird das am Ende kosten und wie werden sie damit abschneiden. Aber wenn ich jetzt nur mal auch noch ein paar Zahlen mitwerfe, also ich habe mal mir BYD angeguckt im Branchenschnitt. Und ich finde, man kann die Aktie eigentlich zwiegespalten sehen. Also wenn du dir mal so den Enterprise Value und das EBIT anschaust, dann ist sie im Peer Group, im Vergleichsgruppenvergleich eigentlich relativ hoch bewertet. Wenn du aber nur mal den Preis und den Cashflow anschaust, dann ist die Aktie eigentlich ziemlich attraktiv bewertet. Also ich muss sagen, das ist für mich, ich habe sie jetzt nicht im Depot, aber wenn ich sage, ich will in Richtung einem Autohersteller, der gerade in diesem Bereich ist, der Autos, die... also der E-Auto, sagen wir es doch so herum, der auch innovativ ist, der hier eine sehr gut integriert ist, weil sie einfach viele Teile selber herstellen. Da muss ich sagen, ist BYD wirklich ein Spitzenwert, würde ich sagen. Also da muss Tesla sich jetzt warm anziehen.
Also dass sie selber ihre Batterien bauen, das sehe ich auch als enormen Vorteil. Aber nach wie vor, also Amerika wird ein Markt sein, der für BYD und auch andere chinesische Autohersteller unerschließbar sein wird. Also ganz egal, ob Politik oder auch nicht. Also ob Trump da jetzt irgendwie mit Zwölfen dazwischen funkt. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass halt ein Amerikaner im mittleren Westen sagt, oh ja, ich kaufe mir jetzt so einen chinesischen Hersteller. Also sehe ich gar nicht. Und Europa wird auch nicht so leicht, weil ja, sie haben erstmal diesen Wow-Effekt, wow, die können jetzt auch Autos bauen und die sehen auch noch richtig gut aus, aber irgendwie war das schon vor 2 Jahren so der Fall und jetzt ist das natürlich auch so ein bisschen gefühlte Wahrnehmung. Ich weiß jetzt nicht, ob es in Hamburg oder bei dir in Frankfurt, Sebastian, oder anderswo in den anderen Großstädten ein anderer Case ist, dass da jetzt viel mehr BYD-Autos rumfahren. Hier in München nehme ich es nur sehr, sehr, sehr vereinzelt wahr. Also das ist jetzt nicht so, dass die Städte hier in Deutschland
erobern. Aber daraus kann man natürlich auch das Potenzial theoretisch ableiten. Also überleg mal.
Und die Marketinganstrengungen, die dafür unternommen werden müssen.
Ja, klar. Das ist natürlich auch ein ziemlicher Closed Circle. Ich meine, ich glaube, den großen Automobilzeitschriften in Deutschland hat man nicht zu Unrecht über Jahre hinweg vorgeworfen, dass sie wissen, wer ihre Anzeigen bezahlt. Und am Ende des Tages hat nie ein Koreaner oder ein Chinese einen Test gewinnen können, sondern dann war es eben doch der klapprige Touran, der für Familien die besten war. Also keine Ahnung, ob ein Touran klapprig ist. Aber was ich damit sagen will, wie lange ist das her? Ich kann mich noch sehr genau erinnern an das Cover der ADAC-Zeitschrift. 12 Jahre, 13 Jahre um den Dreh. Da war diese chinesische Marke Landwind oder so hießen die. Die sind im Crashtest so durchgefallen, weil quasi dem Fahrer hinten der Kofferraumdeckel durch den Kopf geflogen ist. Weil gesagt haben, ja, guter Versuch, hier mal zu kopieren. So, und jetzt sind wir schon so weit, ja, die Produkte sind wahrscheinlich besser. Sie sind wahrscheinlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her besser. Aber ob das der deutsche Konsument annehmen wird? Also, ja, let's see. Aber wenn du irgendwo etwas noch nicht siehst, dann kannst du natürlich als Aktionär auch sagen, na gucke mal, das ist noch ein großer blauer Ozean, hier können wir noch reinwachsen.
Ich habe aber noch ein Gegenargument, Timo, wenn ich kurz darf, weil klar. Hier in Frankfurt fahren auch nicht viele BYDs, aber ich würde das eher so als Beobachtungsevidenz abhaken. Ich war jetzt in den letzten 6 Monaten viel in Asien, also in Vietnam, in Südkorea, in China, in Japan. Gerade auch wenn du so in Vietnam, in einem aufstrebenden Land guckst, da fährt kaum ein westliches Auto. Also da hat vielleicht der eine oder andere, der Kohle hat mal einen Porsche. Aber wenn du da guckst, was da japanische und chinesische Marken unterwegs sind, also im ganzen Bereich. Und das ist natürlich auch ein Riesenmarkt für BYD. Und ich glaube auch, ich meine, Deutschland würde ich als einen schwierigen Automarkt einschätzen, weil da die Leute dann irgendwie immer noch ihre Lokalmarken wollen. Aber die chinesischen Hersteller, wenn du nur mal auf den Preis guckst, wenn du sagst, wenn du jetzt jemand bist wie ich und sagst, ein Auto muss für mich von A nach B fahren und das noch halbwegs bequem, aber ich habe jetzt keine Präferenz, ob es ein Verbrenner ist oder ein Hybrid oder ein E-Auto. Wenn das schnell funktioniert mit der Ladetechnologie, also ich bin da komplett offen. Und ich glaube, dass es viele gibt in Zukunft und der Preis entscheidet, weil halt unsere heimischen Hersteller unglaublich teuer sind, verglichen mit dem, was die Chinesen liefern. Ja, die haben sicherlich noch Probleme und das soll jetzt keine Lobhudelei auf chinesische Autohersteller sein, aber wenn du die Preisdifferenzen mal anguckst und auch was die von der Technik und vom Design haben, das ist ja was, dass die teilweise technisch weit überlegen sind den Herstellern, die wir haben. Also ich könnte mir denken, dass da vielleicht gar nicht mal so viel Marketing benötigt wird, sondern am Ende sagst du, also verglichen mit dem, was ich da kriege und am Ende bezahle, dann nehme ich lieber doch mal vielleicht mal einen chinesischen Hersteller. Also es war ja früher auch undenkbar, dass man mal ein japanisches Auto fährt. Das ist ja auch eigentlich kein Thema mehr.
Ja, okay. Also das bedeutet, ihr zwei seid eher, ja, also nicht super pro, aber in der Tendenz, ja, ich bin zumindest jetzt mal eher so kurz- bis mittelfristig, glaube ich halt wirklich, dass die Marketinganstrengungen den potenziellen Gewinnen oder die Zusatzeinnahmen deutlich überwiegen. Also ja, schreibt einfach mal rein in die YouTube-Kommentare, was ihr zur BYD sagt und ja, ob ihr mit unserer Argumentation was anfangen könnt. Dann lass uns rüber zu dem zweiten Wert, ist ebenfalls aus unserer Community herausgekommen. Und zwar, Trommelwirbel, die Rio Tinto. Ist einer von euch investiert? Sebastian, du
Ich bin investiert, ne? Auch langfristig.
Ja? So. Ja.
Du auch?
Ach. Ja, hallo, ich habe sie im Dividendendepot, klar.
No, klar. Okay.
Ja, so viele große Rohstoffwerte gibt es ja nicht, die man da zur Auswahl hat.
Ja, das stimmt.
Und deswegen, ja, mach du gerne zuerst, Sebastian.
Ja, ich wollte es eigentlich nur die Überleitung sagen, Lars. Wir sind ja auch die zwei Mohikaner, die noch an die Rohstoffrallye glauben, die wir auf YouTube schon öfter ausgerufen haben.
Ja, aber glauben mit, ich habe es gerade noch mal, aber ich lasse dir gleich das Wort, aber ich weiß, seit 2021, seit 5 Jahren nicht von der Stelle bewegt, aber Rendite nicht von der Stelle bewegt immer noch Rendite besser als mit deutschen Staatsanleihen zum Beispiel, obwohl die was abgeworfen haben. Warum? Zwischen 5% und 7% Dividendenrendite.
Richtig.
Und dann kann ich eine Seitwärtsbewegung durchaus ertragen, bis es weitergeht mit der Rohstoffrallye. Aber ja, steig du gerne ein, Sebastian.
Genau dadurch wollte ich uns beide jetzt auch noch retten, weil die Trailing 12 Months, also die Dividendenrendite über die letzten 12 Monate, liegt bei fast 7%. Also wie es Timo mal so schön gesagt hat, ich glaube, bei dir war mal ein Dividendenanalyst, Timo, der hat gesagt, paid to wait. Das heißt, man hat den Wert, wenn der jetzt nicht komplett kollabiert um 80%, sondern vor sich hin dümpelt, jedes Jahr 7% zu kassieren, gibt es Schlimmere. Und warum mag ich gerne eine Rio oder auch generell Rohstoffwerte? Die sind jetzt nicht, und da sind wir bei diesem Dogma der Dividendenaristokraten, habe ich dann auch einen noch dabei, den wahrscheinlich in Deutschland oder die wenigsten kennen dürften. Aber da sagt man ja immer, ich brauche Beständigkeit in der Dividende. Und ja, das stimmt. Aber ich finde, man sollte dann nicht nur den Fokus so eng haben und sagen, die müssen immer Dividende bezahlen. Mir ist es auch recht, wenn so ein Rohstoffunternehmen die Dividende mal kürzt oder auch ein Jahr gar nicht bezahlt. Weil wenn bei denen das Geschäft anzieht, dann zahlen die auch eine Sonderdividende. Wenn man die dann wieder rückwirkend umlegt, dann kommt man auf unglaubliche Renditen. Aber wenn wir jetzt mal zu Rio rübergehen, für diejenigen, die jetzt nicht so tief in dem Wert drin sind, die sind also tätig im Eisenerzabbau, im Aluminiumgeschäft, das heißt im Bauxitabbau, im Abbau von Kupfer, Gold, Silber, in Molybden und verschiedenen anderen Sachen und ist ein großer Wert, hat 100 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung, globaler Rohstoffkonzern. Was die Chancen sind, kommen wir mal auf die Chancen, dass die Kupferprojekte, das heißt, wir könnten, kann sich Lars gerne noch äußern gleich, aber ich bin überzeugt, dass Kupfer in den nächsten Jahren noch viel stärker ansteigen wird, weil das, was da alles an nicht nur Infrastrukturprojekten geplant ist, Erneuerbaren und Investitionen auch generell, das wird viel Kupfer benötigen und da ist natürlich ein Wert wie Rio durchaus vorne mit dabei, dass sie davon dann auch kurstechnisch profitieren, also nicht nur eine entsprechende Dividende ausschütten. Und sie bringen jetzt, das ist jetzt zwar ein Thema, was wenige interessiert, aber sie haben auch eine gewisse Lithium-Fantasie. Das heißt, in diese ganzen Batterie- und Elektromobilitätsmetalle gehen sie rein. Das ist ja auch eine Story, die gerade USA und China, das heißt, China hat jetzt wieder für 6 Monate ein Zeitfenster geöffnet, dass die USA wieder seltene Erden kaufen dürfen. Und das ist so ein Thema, wo Rio Tinto verstärkt reingeht, was auch natürlich eine entsprechende Fantasie mit reinbringt. Aber man ist natürlich auch irgendwo stark abhängig vom Eisenerzmarkt. Das heißt, wenn in China die Bautätigkeit nicht vorangeht, wenn der Immobilienmarkt nicht vorangeht, hängt halt Rio Tinto sehr, sehr stark am China-Geschäft. Das ist ein Risiko, was man auch klar benennen muss. Ist aber ein Risiko in meinen Augen, da ich China positiv gestimmt bin, für mich, welches ich gerne eingehe, wo ich auch gerne die Aktie nachkaufe, wenn sie einen größeren Rücksetzer hat, weil ich das irgendwo als Chance sehe. Also insgesamt als Fazit, ich hatte mir mal notiert, Rio Tinto hat wirklich eine hohe Profitabilität bei niedriger Bewertung. Also da mal noch eine Kennzahl für alle, KGV aktuell von 9. Der Rohstoffsektor hat einen Durchschnitt von 17, also ganz klare Unterbewertung. Und Rio hat auch aktuell eine Nettomarge von 22, der Sektor von 4. Also da merkt man, dass da eine hohe Effizienz dahinter steckt. Deswegen muss ich sagen, Rio ist für mich so ein Wert, den ich gerne immer wieder aufsammle, wo ich auch gerne warte, weil ich 7% Dividendenrendite bekomme und wo ich überzeugt bin, dass man da auch wieder zu alten Höhen emporsteigen wird. Also da ist die Fantasie für mich gegeben. Aber man muss auch irgendwo Geduld mitbringen.
Gosh, was für ein Streber. Wie viele Seiten von deinen 10 DIN A4 Seiten hast du denn jetzt runtergeraddert?
Na, das ist ja nur, Rio Tinto hat nur 1,5, aber ich habe ja nur, das war nur ein Viertel von den Infos, die ich hier stehen habe.
Gott, der will, ich glaube, er will mal alle Podcastpreise alleine gewinnen, einfach. Ja, warum? Du brauchst jetzt nicht nur Beiberg, Eriksen und Bautzu, sie brauchst nicht mehr. Ich und DIN A4, Sebastian. Also, ich wollte es gerade sagen, du hast es ja zum Schluss dann noch erwähnt.
Sebastian verplempert halt seine Zeit nicht mit so komischen Tennismatches.
Richtig.
So über 1,5 Stunden.
Ja, der hat Zeit, sich anständig vorzubereiten. Ja, ja. Richtig so. Und Schwächephasen sind für ihn ja nie besorgniserregend. Er kauft es ja eh nach. Und insofern, aber wir in Norddeutschland, wir sagen halt, naja, klar, soll jetzt Wochenende, soll gutes Wetter sein, aber Montag soll es auch regnen. Also zuerst einmal das Negative und ich denke, das muss man schon nochmal hervorheben, denn bei all der dem Optimismus, den wir teilen hinsichtlich der Entwicklung der Rohstoffe, die Aktie hat sich halt nicht von der Stelle bewegt, relativ schwach tendiert und Eisenerz ist halt nicht ein Teil, hast du ja auch angesprochen, der Produktpalette von Rio Tinto, sondern der Teil. Also momentan sind es halt bummelig 70% der Umsätze, die aus dem Bereich Eisenerz kommen und wenn man über Eisenerz spricht, dann spricht man über China. Und ja, ich bin auch einigermaßen optimistisch, auch sogar einigermaßen kurzfristig. weil ich denke, dass Chinas Pläne, die eigene Wirtschaft zu stimulieren, höchstens auf Hold sind, bis die Gespräche mit den USA dann abgeschlossen werden. Also ja, das ist ein Eisenerz, ist aber ein zyklisches Geschäft und Rio versucht schon, so vor 2, 2,5 Jahren hat man den Umbau des Konzerns begonnen. Der ist auch auf einem guten Weg, also hin zu kritischeren Rohstoffen und insbesondere auch hin zu Kupfer. Man hat ja auch, wie heißt das Unternehmen, ich habe es im Podcast mal besprochen, komme hier nicht drauf, Lithium-Aktie, ein Lithium-Unternehmen übernommen, Lithium auf dem war ich Allzeittief, will ich nicht sagen, aber auf ein 10-Jahres-Tief, glaube ich, was den Preis angeht. Spielt aber für Rio Tinto keine große Rolle. Wichtig ist ja, dass du in solchen Phasen ein Unternehmen hast mit einer möglichst überschaubaren oder geringen Verschuldung und Cashflows, damit die Dividenden weiter bezahlt werden können. Und das ist bei Rio Tinto, übrigens auch bei einigen anderen Rohstoffunternehmen der Fall. Einfach weil hier weniger geflossen ist und in den Zeiten muss immer ein bisschen mehr gespart werden, genauer drauf geschaut werden, wo wird denn investiert. Also ich erachte das Unternehmen als gesund und bin auch überzeugter, langfristiger Investor. Kein Mensch kann solide prognostizieren, ob diese Rohstoffwerte in 3 Monaten oder in 12 Monaten dann anziehen, auch im Kurs. Aber deswegen ja. Das macht keinen Sinn, in Rohstoffwerte reinzugehen, ohne die Dividende zu berücksichtigen. Also wer sagt, es kommt mir nur auf Kursgewinne an, der sollte sich eher andere Sektoren suchen.
Buy the Dip ist das Gebot der Stunde hier im Podcast. Und was für Aktien gilt, gilt schon lange für uns. Wenn du zuhörst, aber noch kein Abonnent bist, dann klicke jetzt auf den Abo-Button der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse zukünftig keine einzige Folge mehr.
Fun Fact noch, die kommen aus Großbritannien, also die haben jetzt nichts mit Brasilien oder irgendeinem Emerging Market zu tun, was man ja vielleicht anhand des Namens zumindest annehmen könnte. Hahaha.
Großteil der Minen ist aber nicht in Großbritannien, muss man dazu sagen.
Nee, das stimmt. Ja, okay, ja. Ja, dann streich das einfach, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ist egal.
Nein.
Also, aber ich habe eine Frage. Hamilton.
Ja, bitte.
Ich habe eine Frage zu Rio Tinto. Und zwar ist das ja auffällig, dass die tatsächlich es relativ konstant in den letzten Jahren auch schon geschafft haben, immer diese 7% Dividendenrendite auszuschütten. Also sie waren jetzt nicht super konstant, was den Dividendenbetrag anbelangte, aber sie haben ja viel größere Schwankungen in puncto Gewinn, also diese Gewinnstabilität, oder also da haben sie keine besonders hohe Konstanz, aber zumindest bei der Dividende eine definitiv, also in Relation höhere Konstanz. Und wie kommt das? Also heißt das, die müssten dann eigentlich auch immer wieder von der Substanz, vom Sparkonto oder irgendwie Geld runternehmen?
Nee.
Und dann,
also man muss ja auch dazu sagen, solche Lieferverpflichtungen sind ja teilweise langfristig. Ich glaube, es war Porsche, die mal gesagt haben, sie hätten keine Lust mehr darauf, quartalsweise zu liefern. Während man das vielleicht beim Automobilhersteller machen kann, macht es für mich, offen gesagt, keinen Sinn, sich quartalsweise die Ergebnisse von Rohstoffunternehmen anzuschauen. Da muss man einen übergeordneten Blick drauf haben, Jahresergebnisse. Weil natürlich gibt es dann Schwankungen in Kupfer, in Eisenerz. Aber um die Qualität eines solchen Unternehmens oder auch Nicht-Qualität einschätzen zu können, muss man sich das einfach langfristig betrachten. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, dass sie in schwachen Phasen wirklich ihre Kosten ganz gut im Griff hatten. Du bist abhängig von den Preisen, von den Rohstoffpreisen. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Und das Unternehmen ist meines Erachtens sehr viel kostendisziplinierter, als es in der Vergangenheit war. Er hat sich auch darauf eingestellt, war weniger expansiv. Und die Bilanz ist für mich total gesund.
Okay. Und damit können wir eigentlich zu deinem ersten Wert rübergehen, Lars.
Ja.
Also nicht zu deinem ersten Wert, sondern zu deinem einzigen Wert, den du jetzt heute hier mitgebracht hast, aber zu unserem ersten Wert, den wir jetzt aus unseren Reihen mitbringen.
Ja, genau. Und da dachte ich, ich nehme mal etwas sehr Konservatives. Ich muss dazu sagen, oder wir sagen eigentlich immer dazu, wenn wir investiert sind. Hier bin ich relativ frisch investiert. Ich weiß gar nicht, wie heute der Kurs ist, gekauft. Haben wir so um 37 Euro, ja, also für die Leser der Renditespezialisten ist alles nichts Neues. Ja, sind wir bei 40,90 Euro. Spielt aber keine Rolle, denn diese 10% oder ein bisschen mehr Kursgewinn, darum geht es nicht bei der DHL Group, sondern die DHL Group ist mir auf den Radar gekommen, dadurch, dass es im Bereich der Logistikbranche eine sehr große Übernahme gegeben hat. Ich glaube, wir haben es ansatzweise auch hier besprochen. Die DSV hat die Schenker übernommen. Schenker wiederum ist ein Teil der Bahn AG gewesen. Kaufpreis waren, glaube ich, 13 oder 14 Milliarden. Und dadurch ist DSV der größte Logistikkonzern oder zum größten Logistikkonzern gewachsen. Man hat Panalpina schon früher übernommen, Agility, Global Integrated Logistics und so weiter. Das heißt also, diese größeren Übernahmen konnten von DSV, der Kurs ist auch ganz gut gelaufen, ganz gut gestemmt werden. Die Dänen wissen halt, wie man Risiko und Chancen miteinander verbindet. So, und jetzt war mein Gedanke, okay, wer wäre denn noch ein theoretisches Übernahmeopfer? Achtung, Achtung, Achtung. DHL ist für mich jetzt kein Übernahmekandidat. Das war nicht der Gedanke dahinter. Aber wenn ich das so ein klein bisschen mitspielen kann und gleichzeitig aber eine Aktie bekomme, die mir sehr gute Dividenden liefert und die das Potenzial hat, von den Entwicklungen im Bereich der KI zu profitieren, dann ist das für mich interessant. Und ich möchte, bevor ich euch gleich erstmal, nicht, dass es hier so runtergeradert ist, zu Wort kommen lasse, auch mal gleich darauf hinweisen, was hier meine Renditeerwartung ist, weil es, wie gesagt, sich um ein wirklich defensives Investment handelt. Ich glaube also nicht, dass sich die DHL-Gruppe in den nächsten 12 Monaten im Kurs verdoppelt. Meine Herangehensweise ist, dass ich bei einer realen Schätzung inklusive Dividenden in den nächsten Jahren eine Rendite habe, im Durchschnittsfall von 9-12%, im bullischen Fall von 12-15%. Und das ist für mich total attraktiv. Das ist mehr, als mir normalerweise der Aktienmarkt gibt. Es ist recht unzyklisch, auch wenn man das bei Logistik nicht unbedingt glauben sollte. Aber sowas wird ja immer nur aufgeschoben und nicht aufgehoben. Und ja, ich habe noch ein paar Dinge zu sagen, aber ich lasse euch erstmal. Es sei denn, ihr sagt, nee, zur Post.
Ich habe diesen Case jetzt nicht verstanden. Also du siehst jetzt die deutsche DHL Group nicht als den Übernahmekandidaten an, aber du spielst das irgendwie über Bande. Kannst du das nochmal ganz kurz aufdröseln?
Ja, also dann würde wahrscheinlich DSV, und das ist überhaupt nicht, das war nur, so habe ich mich dem genähert. Wen könnte denn DSV jetzt, DSV wächst durch Übernahmen und sie machen das auch gut. Wen könnten sie theoretisch übernehmen? DHL als Ganzes wahrscheinlich nicht, aber DHL hat ja das Segment DHL Global Forwarding Freight, also Frachtgeschäft. Und der Teil wäre für DSV durchaus interessant. Allein schon aufgrund der Tatsache, dass du sowas auch finanzieren musst, sind die Bedingungen dafür absolut relevant. Ich gehe nicht davon aus, dass es in den nächsten 24 Monaten auch nur gerüchteweise irgendwo auftaucht. Aber wenn es so ist, ja, dann haben wir diese Übernahmefantasie und der Frachtbereich ist für DHL einer, der zwar profitabel ist, der aber durchaus outgesourced werden könnte. Es gab auch mal die Überlegung, das als Spin-off zu handeln. Und das war die Herangehensweise. Ob das passiert, das weiß ich nicht. Aber wenn ich das noch quasi mitspielen kann, dann ergibt das natürlich für mich ein ganz interessantes Zusatzpotenzial.
Okay. Also ja, das ist nicht der margenstärkste Bereich, das stimmt. Aber die machen immer so konstant irgendwas so um die 7-8% Marge, ne? Das Frachtgeschäft hier, Global Freight. Ja.
Also muss man so sagen, der größte Umsatzanteil ist natürlich DHL Express und dahinter dann Post und Paket. So, das ist, die DHL, da arbeiten 600.000 Leute. Und die meisten davon kennen wir beim Namen, weil die jeden Tag bei uns an der Haustür erscheinen oder wo auch immer das Paket dann ablegen. Aber wenn man sich den Bereich Automatisierung anschaut, wenn man sich schaut, was Robotik, KI momentan eher noch im Feldversuch kann, wenn wir über die letzte Meile sprechen, dann ist das ein Potenzial. Und wenn wir uns anschauen, was in den Frachtzentren passiert, dann ist das auch heute schon völlig reales Potenzial. Und man darf ja nicht vergessen, es geht nicht darum, dass dann da 300.000 Menschen weniger arbeiten, aber eine Einsparung von 5 oder 7 oder 10% bedeutet natürlich bei so einem Unternehmen wie DHL dann sofort, dass sich das voll auf den Gewinn durchschlägt und unter dem Aspekt die Margen dann deutlich steigen können.
Sebastian, was hältst du von der DHL?
Ich hatte mich früher mit der wenig beschäftigt, aber ich habe sie auf der Watchlist und setze mich intensiver mit der Aktie auseinander, seit Lars die hier mal im Podcast früher fallen hat lassen, wegen dieser potenziellen Übernahme oder sagen wir mal Teilübernahme-Fantasie. Und was ich bei DHL noch ergänzend anmerken kann, ist, dass sie im Gesamtkonstrukt günstig bewertet sind, also eigentlich unterbewertet. Du hast ein KGV von 13, die Branche notiert bei 22. Du hast ein Kursumsatzverhältnis von 0,6, die Branche notiert so bei 1,5. Warum hast du das zum Teil? Sind wir bei dem Punkt von gerade, weil du eine Gesamt-EBITDA-Marge von 9% hast, die Branche kommt auf 15. Und wenn wir da jetzt natürlich ein bisschen KI-Fantasie mit reinbringen, wenn wir da mit reinbringen, dass hier Effizienzsteigerungen noch kommen können, dann kannst du hier wirklich einen Wert kaufen, der aktuell schon wirklich günstig fundamental bewertet ist, der aber natürlich Potenzial hat, zum einen, dass du innerhalb des Unternehmens effizienter werden kannst, die Marge nach oben bringst, du kannst vom E-Commerce profitieren, du hast ein bisschen so Übernahme-Fantasie damit drin und du hast 4,5% Dividenden. Rendite. Also das ist ein Wert, den ich wirklich, wirklich sehr interessant finde.
Werbung. Wusstest du, dass inzwischen knapp 35.000 Menschen unsere beide Dip-App nutzen und mehrere Tausend sind jetzt schon nach kurzer Zeit mit dabei in unserem neuen By the Dip Plus. Das ist unser Format für aktive Anleger. Und wenn du dich jetzt fragst, was By the Dip Plus ausmacht, ganz einfach. Ihr bekommt regelmäßig Live-Updates und regelmäßige Livestreams mit Sebastian, Lars und mir direkt in der App. Bedeutet, wir gehen gemeinsam live und beantworten direkt eure Fragen. Zusätzlich erhaltet ihr alle Käufe und Verkäufe von Sebastian und mir in unseren privaten Depots und wir machen außerdem wöchentliche Q&A-Sessions, in denen wir Aktien analysieren, die ihr euch wünscht. Wir haben außerdem ein extra By the Dip Plus Depot entworfen. Das ist ein spezielles ETF-Depot, das wir sehr eng begleiten und regelmäßig kommentieren. Und wenn auch du dabei sein möchtest, dann geh jetzt auf www.buy-the-dip.de und hol dir dein persönliches Upgrade für unsere By the Dip App. Lars, Sebastian und ich, wir freuen uns auf jeden Fall auf dich.
Und ich habe auch, wenn ich das noch sagen darf, ich habe meinen Frieden sozusagen auch gemacht mit der Aktie. Denn das war mein erster Job nach dem Zivildienst. Aber muss man heute sagen ja alle immer dazu, wenn sie Zivildienst gemacht haben, ja, wenn ich das wüsste heute, dann würde ich natürlich zum Militär gehen. Also ich bin voller Überzeugung zum Zivildienst gerannt. Da musste ich um 11 Uhr mittags anfangen, weil das ein Jugendtreff war. Und dann hat mir ein Kumpel erzählt, ey, bei der Post als Zusteller gab es damals, keine Ahnung, 15 Mark, geh mal dahin. Die haben aber morgens um 5 angefangen. Und innerhalb von 2 Wochen sollte ich meinen Lebensrhythmus umstellen von mittags um 11, nachts noch US Open oder Australian Open geguckt und dann morgens um 5. Das hat mich in eine Lebenskrise gestürzt, weil ich innerhalb von 2 Wochen dann nicht nur Nikotin, sondern auch noch koffeinabhängig war. Und das Ende vom Lied ist, nee, ich habe mich nicht durchgebissen. Ich habe nach 6 Wochen wieder gekündigt, wie ein Wrack. Ich war ein Wrack. Und da habe ich gesagt, nie wieder Post. Aber also, jetzt bin ich wieder an Bord.
Die Post arbeitet jetzt für mich. Die Aktionäre müssen nicht früh raus.
Ich finde, in dieser kurzen Ausführung, die du jetzt gemacht hast, waren 2 Mega-Scoops einfach drin. Also Lars Eriksen war mal Briefträger.
Postzusteller.
Briefträger.
Ja, und ich habe damals noch, da wurde die Sozialhilfe hat man das, ich weiß nicht, wie es heute heißt, aber Sozialhilfe hat man damals mit ausgezahlt. Was du da an der Tür, kein Vorurteil, auch ganz Menschen, ganz Madden-Menschen, was du da teilweise in der Tür erlebt hast. Auf dem Rückweg hast du die wieder getroffen. Also an der Ecke, ich sag nichts weiter. Ich will mir auch nicht reinreden, aber das war mal, das sind mal Sozialstudien live. Das lernst du ja gar nicht kennen sonst in deinem behüteten Leben.
Ja, das ist wirklich mal eine Milieustudie.
Ja, kommt da auch ein bisschen drauf an, wo man austrägt. Ja, aber bei den Snobs wollte
Glücksburg, ich nicht. Glücksburg ist natürlich ein hartes Pflaster.
Nein, ja, aber hier ist ja ist langweilig. Also.
Ja. Aber Scoop Nummer 2, 6 Wochen als Briefträger haben dich fast in eine Lebenskrise gestürzt. Also, das muss ich jetzt erstmal wirklich verarbeiten.
Ich war körperlich und mental
am Boden. Ich war ein Wrack und ich habe es nicht geschafft.
Wie Wallraff, nur kürzer.
Ja. Ach, jetzt hätte ich eigentlich mehr Lust, hier noch ein bisschen Spöks mit euch zu erzählen. Aber ich mache trotzdem noch einen kleinen Beitrag zur DHL. Also ich finde es ehrlicherweise nicht so spannend. Ich finde, dass irgendwie ist da ja auch kein echter Trend zu erkennen. Also was man jetzt in den letzten 2-3 Jahren ganz gut hätte machen können, ist, sich da irgendwie so ein Kursalarm auf 35 Euro zu legen und dann halt einzusteigen, dann irgendwie ein bisschen wieder bis 40, 45 Euro mitzufahren und dann wieder das Ding loszuwerden. Klar, die Dividende, aber das ist für mich ja sowieso nicht so der Hauptcase in meinem Portfolio, dass ich so ein großer Dividendeninvestor bin. Was ich ja zumindest in puncto Zyklik nochmal anmerken möchte, ist, dass wir hier 25% Anteil der Umsätze, der Gesamtumsätze in Deutschland haben. Also die machen ja um die 85 Milliarden Umsatz pro Jahr. Und davon so 25% in Deutschland. Das war mal wesentlich mehr. Das finde ich überragend, wenn man mal so eine Dividendenhistorie, so eine Umsatzhistorie sich anschaut, dass der Anteil vom Deutschlandgeschäft wesentlich kleiner geworden ist in den letzten Jahren. Das bedeutet, dass DHL es offenbar auch geschafft hat, in den Rest der Welt sehr erfolgreich zu expandieren mit ihren Services. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, dass DHL offenbar auch gar nicht sozusagen so von Amazon und anderen so wegdisruptiert wird und da irgendwie, das war ja auch so ein Narrativ, was glaube ich so Ende der 10er Jahre dann mal so aufgekommen ist, als Amazon dann selber angefangen hat zu liefern, oh, jetzt wird's aber kritisch für die Deutsche Post, beziehungsweise für DHL. Und das scheint sich aber jetzt hier nicht so zu bewahrheiten. Trotzdem, also für mich wär's kein Investment und ehrlicherweise jetzt auch nicht so ein interessanter Trade. Und jetzt gucke ich in zwei leere Augen.
Was soll man dazu noch sagen? Das ist ja in Ordnung. Vielleicht, ja. Ich meine, das nächste Ding ist ja wieder heißer. Das ist dann wahrscheinlich eher wieder dein.
Genau.
Nee, eigentlich auch nicht so richtig. Aber
drauf.
Wir verraten mal, um wen es geht. Das ist die Kaspi. Kaspi ist ein kasachisches Unternehmen, die eigentlich so ein ganz, ganz interessantes Geschäftsmodell haben. Also im Wesentlichen ist das eine App, aber so eine Art Super-App, weil du kannst dort Bankgeschäfte erledigen über die App, also zum Beispiel Kredite und so weiter kannst du beantragen über die App. Du hast dort aber auch einen Marketplace drin, also das bedeutet, die haben auch so eine E-Commerce-Sparte und die dritte Sparte, Moment, die muss ich mir jetzt ganz ehrlicherweise nochmal...
Payment,
ja genau. Also das ist auch so eine Art kasachisches PayPal. Das Ding ist halt nur, die machen mehr oder weniger 100% ihrer Umsätze in Kasachstan. Und das führt eben dazu, dass sie eben nicht als... Also ich meine, wären die in den USA angesiedelt, dann garantiere ich euch, dass die wahrscheinlich irgendwie ein KGV, die sind nämlich profitabel, dass sie ein KGV von... 70, 80, vielleicht 100 oder sowas hätten. Dadurch, dass sie das Gros ihrer Umsätze nahezu 100% in Kasachstan machen, haben die halt ein KGV von 7. Sie zahlen sogar Dividende. Da weiß ich jetzt allerdings gerade ad hoc nicht, wie groß die Dividendenrendite ist. Kann ich gerne gleich nochmal versuchen rauszusuchen. Jedenfalls, interessantes Geschäftsmodell. Aktie ist aber trotzdem jetzt seit, schon seit Mitte des letzten Jahres fett im Abwärtstrend drin. Und insofern ist das für mich auch überhaupt kein Investment aktuell. Wie seht ihr es?
Also ich finde Kaspi, ist ja auch eine Community-Aktie, also überrascht, dass der Wert hier auftaucht. Die Aktie besitzt eigentlich alle Buzzwords und alle Stories für einen großen Erfolg. Also erstmal, man hat hier ja Kasachstan, wer die Freedom Holding kennt, ist ja auch so in der USA ein Broker, der zeitweise der gut gelaufen ist. Und da ist natürlich die Fantasie, was bei Kaspi ist, du hast einfach alles drin. Also du hast die Super-App, so ähnlich wie wer WeChat kennt, wo du alles in einer App machst. Timo, du hast es schon gesagt, du kannst da verschiedene Zahlungen machen, Marketplace, Fintech. Du hast in Kasachstan aktuell 70% Marktanteil. Und wo jetzt die Fantasie aber reinkommt, was du gesagt hast, die sind sehr Kasachstan-lastig und versuchen jetzt in der Türkei Fuß zu fassen, um den türkischen Markt aufzurollen. Das ist natürlich auch unterm Fragezeichen, ob dieser Markt durch diese App, durch Kaspi aufgerollt werden kann oder eher nicht. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Wertes ist aktuell so 17 Milliarden US-Dollar. KGV, hast du schon gesagt, ist im Bereich von 7. Wenn man mal einfach nur Bewertungsmaßstäbe hernimmt, also wenn man so den Enterprise Value anguckt zum EBIT, ist die Aktie deutlich unterbewertet. Also der Sektor hat dann EBIT, also Enterprise Value zu EBIT von 12. Kaspi kommt auf 4 oder auch Preis-Buch-Verhältnis von 5. Also das ist jetzt nicht unbedingt die richtige Kennzahl, aber auch sehr, sehr gering. Und das halt bei Umsatzwachstum von 17% und einer Marge von 72%. Also ihr merkt schon, dieses Unternehmen hat viel, was man gut finden kann. Aber ich stelle mir halt bei sowas immer die Frage, muss ich das jetzt im Depot haben? Also muss ich jetzt auf einen Wert aus Kasachstan setzen, der im kasachischen Markt aktiv ist und versucht, in die Türkei zu expandieren? Oder habe ich nicht was anderes? Und im langfristigen Depot, muss ich sagen, interessieren mich solche Stories gar nicht. Und auch kurzfristig, taktisch gesehen, wie du sagst, ich finde jetzt den Aktienchart, wenn ich mir den anschaue, jetzt nicht so erbauend unbedingt. Und auch das ganze Risiko. Ich meine, du bist jetzt hier nicht, was du sagst, Timo, wäre der Wert in den USA, hätte der ganz andere Bewertungen. Aber dadurch, dass er natürlich in Kasachstan ist, hast du ganz andere politische Risiken da drin mit verbaut, die natürlich entsprechend im Kurs sich widerspiegeln. Also da muss ich sagen, wenn man da jetzt in eine Super-App aus Kasachstan und in Kasachstan investiert, dann muss man schon irgendwie, finde ich, einen Bezug haben und wirklich Bock drauf, weil für mich klingt das jetzt alles, also es gibt genug Werte, die ich kaufen könnte, deswegen finde ich jetzt Kaspi nicht unbedingt interessant, ins Depot mir zu legen, aber interessant zumindest mal ab und zu den Wert zu analysieren, da muss ich sagen, bin ich der Community dankbar, weil ich schon, denke, 1,5 Jahre nicht mehr drauf geschaut habe.
Ich möchte deutlich unter 10% in meinem Portfolio in Turnaround haben. Und das wäre es nun mal. Und es bieten sich immer wieder Werte an, aber das ist, ich denke mal, ein Großteil fragt nach aufgrund der niedrigen Bewertung. Wenn die Bewertung eines Unternehmens immer niedrig ist, dann ist das auch von einer Art von selbsterfüllender Prophezeiung. Und man kann sich da nicht auf die Hinterbeine, es gibt auch so ein paar asiatische, ich weiß noch, Haier oder sowas war das, glaube ich, die dann immer genannt werden und sagen, viel zu günstig. Wenn Werte immer viel zu günstig sind und das diesen Status über Jahre aufrechterhalten, dann kann man sich darüber ärgern. Aber das ist für mich schon mal nicht so interessant. Dann muss man noch dazu sagen, der Euro hat gegenüber dem kasachischen Tenge um fast 40% zugelegt seit 2022. Das ist direkte Performance, die da kostet, wenn eine ist, die werden nun mal auf kasachischer Währung bilanzieren und logischerweise auch da handeln. Das ist auch negativ. Fundamental gibt es jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber wenn ich sage, ich möchte auf einen Emerging Market oder Vorstufe gerne setzen, dann finde ich, auch wenn die jetzt sehr gut gelaufen sind, vergleichbare Unternehmen in Schwellenländern wie zum Beispiel eine Meli, also eine Mercado Libre oder auch eine Sea Limited in Südostasien spannender, sind auch viel, viel besser gelaufen. Deswegen sehen sie nicht aus wie Turnaround. Die würde ich jetzt auf diesem Niveau auch nicht kaufen, sondern erst nach einer Korrektur. Aber wenn ich Schwellenland und Turnaround beziehungsweise Schwellenland und Fintech im Depot haben wollte, dann wären die beiden letztgenannten für mich interessanter als eine Kaspi.
Ist denn vielleicht Kaspi unter dem Aspekt, Lotto loskaufen, Mini-Betrag da rein und dann darauf wetten, dass die vielleicht irgendwann mal übernommen oder vielleicht sogar filettiert werden? Weil ich meine, da hast du ja dann zumindest mal irgendwie PayPal, Amazon und ja die Bankdienstleistungen, ja Mai.
Also ob man politisch, regulatorisch in Kasachstan ein Unternehmen so übernommen bekommt und ob das dann letztlich auch, wenn man sich den Gesamtumsatz anschaut in Relation zu den Umsätzen von den genannten Unternehmen, ob das so interessant ist, kann sein. Aber diese Mini-Wetten sind oft ja auch so, und ich habe die selber, ich habe die zum Beispiel, habe ich hier mal erzählt, bei D-Wave Quantum. Also jetzt habe ich nur noch die Hälfte. Weil ja, wenn es verdient ist, nehme ich ja den Einsatz raus und die haben mehr als 100% gemacht. Ich habe schon manchmal auch so Lottolose, aber seien wir mal ganz ehrlich, das ist eigentlich nur, wenn man sagt, wann macht das Sinn, wenn die 20, 30 X machen? Dann macht das Sinn, dabei gewesen zu sein. Ansonsten hat ja ein Mini-Lottolos den immer noch überhaupt keinen Effekt, selbst wenn sich der Betrag verdoppelt. Und ob sich Kaspi jetzt in den nächsten 5 Jahren verzwanzig- oder verdreißigfachen kann, das Potenzial sehe ich eher nicht.
Du müsstest ja, Timo, jemand haben, der auch in kasachischen Markt unbedingt rein will, weil da sind sie ja aktuell stark. Und eine PayPal könnte ja auch, ich meine, die haben ja eine starke Marke und den US-Hintergrund, ist die Frage, ob die halt dann so expandieren mit einer Übernahme oder sagen, wir rollen das alleine auf, weil uns kennt eh jeder.
Oder ist der Markt überhaupt so spannend, wie du es gerade schon angesprochen hast? Dividendenrendite ist bei 6%.
Darf ich die nächste Überleitung machen gleich, wenn du fertig bist?
Bitte, bitte. Ich bin fertig. Ich habe nur die Dividendenrendite, habe ich nochmal kurz mit reingeworfen.
Ja, apropos spannend. Einer von uns findet die Realty Income ja bestimmt spannend. Mindestens einer von uns findet die vielleicht spannend, aber auch nur einer. Und ich wette, jetzt können wir richtig Zeit gut machen. Na, Sebastian. Ja.
Also ich habe sie indirekt. Ich habe sie indirekt im über einen Nordamerika oder US REIT ETF, da ist sie drin. Müssen mit so 5% gewichtet sein und auf Platz 4 oder 5. Ich habe aber natürlich die Realty Income, weil sie auch aus der Community kam. Das hat mich irgendwo ein bisschen überrascht, aber wenn man sich mit der Realty Income, also ich mache mal eine kurze Beschreibung, das ist ein Wert aus den USA, seit den 90ern auch an der Börse, ist ein REIT. Das heißt, die haben Immobilienportfolio, kommen ursprünglich eigentlich aus dem Bereich, dass sie mal in den 60ern Fastfood-Läden vermietet haben an McDonald's und andere. Das heißt, die haben diese Fastfood-Ketten oder diese Gebäude gekauft, zur Verfügung gestellt und der Franchise-Nehmer ist halt dann entsprechend reingegangen und sind dann später auch in verschiedenste Bereiche expandiert. Also Schwerpunkt USA, sind aber teilweise auch in Großbritannien tätig, auch in Deutschland. Wer Decathlon beispielsweise kennt, der weiß, das gehört auch mittlerweile zu Realty Income. Und warum ist der Wert so beliebt und kam auf die Liste? Weil die sich The Monthly Dividend Company nennen. Das heißt, deren Geschäftsmodell ist monatlich Dividende auszuschütten aus ihrem Immobilienportfolio. Und wenn ich es noch richtig im Kopf habe, um die 600 Monate in Folge wurde der Dividende ausgeschüttet und jedes Jahr wurde die Dividende sogar gesteigert. Also deswegen ist der Wert bei Anlegern so beliebt. Wenn ich mir jetzt mal so die Kennzahlen ein bisschen von Realty Income anschaue, also aktuell, im Übrigen kleine Side Story, vielleicht für Timo interessant, Bill Ackman, Timo, hat auch schon mal versucht, Realty Income zu shorten und das war im Jahr 2008. Und er hat damals gesagt, er wettet hier auf fallende Kurse, weil er sagt, das Mieterportfolio und die Mieterqualität derjenigen, die hier bei Realty Income in den Gebäuden drin sind, das wird immer schlechter. Das hat sich allerdings hinterher dann nicht manifestiert. Also klar, das war vor der großen Finanzkrise oder während der großen Finanzkrise, aber Realty Income hat ein wirklich stabiles Portfolio, hat gute Mieter, müsste so 1% oder so der Flächen, die sie haben, sind nicht vermietet, der Rest schon. Also das ist wirklich stark. Und sie haben auch keine großen Klumpenrisiken. Also der größte Mieter hat irgendwie 3-4% vom Umsatz. Also auch wenn du den verlierst, dann wären sie jetzt nicht irgendwie in der Bredouille. Und das macht halt den Wert so stabil, so solide, muss man aktuell sagen. Viele haben den Wert einfach, weil sie die monatliche Dividende wollen. Wenn ich hier mal reinschaue in die Daten, aktuell bezahlt wird derzeit eine Dividendenrendite von aktuell 5,5%, erwartet im nächsten Jahr 5,7%, dann 5,8%. Also ihr merkt schon, da sind kleine Steigerungen drin, aber das halt beständig seit Jahren. Es ist auch keine riesen Wachstumsfantasie mit drin. Ich muss sagen, als Einzelinvestment, ich kenne den Wert, habe ich nicht im Portfolio, sondern ich spiele ihn über einen ETF. Weil wenn man den Aktienkurs mal anschaut, die haben sich wirklich gut seit dem Börsengang 94 gut entwickelt, auch danach. Aber so die letzten Jahre, wenn ihr euch mal einen Chart anschaut, ist da auch nicht mehr viel gegangen. Also man lebt zwar irgendwo von der Dividende, die man da auch beständig kassiert, aber eigentlich, wenn ich hier mal reinschaue, dann ist da in den letzten, die Seitwärtsbewegung geht schon ewig. Seit 2016, na sagen wir eher mal 2020, da wurde ein Hoch erreicht, das 2016er Hoch etwas überschossen und dann ging es deutlich nach unten auf unter $40 und dann geht es eigentlich jetzt ewig schon hin und her. Also ich würde sagen, die große Kursfantasie sehe ich da nicht, aber wer sagt, ich will den Wert haben, der 5-6% Dividende bezahlt und das beständig, ist es interessant. Ich würde aber, ich bin auch gleich am Ende, niemals was kaufen, nur weil ich monatlich eine Dividende bekomme. Also da ist dann das Fundamentale für mich schon wichtiger.
Bitte.
Soll ich? Ganz kurz. Ich finde es auch nicht brutal spannend. Also Gewinnstabilität ist sehr gut. Die Dividendenrendite, du hast es schon angesprochen, ist auch sehr gut. Die Dividendenstabilität ebenfalls sehr gut. Aber das liegt ja auch daran, dass die sowieso per se, weil sie halt ein REIT sind, dazu gezwungen werden. Ja, was sind es? 70 oder 80 Prozent?
90 Prozent.
Also, 90 Prozent.
Damit du den Status bekommst, musst du 90. Nur kurz für alle, damit man den REIT-Status bekommt in den USA, muss man 90% der Gewinne an die Aktionäre ausschütten und dann steuerlich gesehen wird auf Unternehmensebene eben nichts versteuert, sondern auf Aktionärsebene.
Warum könnte die Realty Income möglicherweise nicht so gut gelaufen sein? Also ich denke mal bis, ja, sagen wir mal so Mitte 23 müsste ja eigentlich das Narrativ, also ja, Zinsen, Inflation eine Rolle gespielt haben. Aber warum sie jetzt irgendwie nicht mehr so stark angezogen ist im Kurs, ja, also ich weiß auch nicht.
Du kannst als REIT ja nicht einfach deine Projekte verkaufen, die sind ja kein Entwickler. Das heißt, sie müssen sowieso, was hilft's? Niedrigere Zinsen würde ja bedeuten, man setzt dann neue Projekte um und verkauft wieder. Man muss aber ja dieses Portfolio recht konstant halten. Deswegen sind REITs ja auch nur bedingt von den Finanzierungsbedingungen abhängig, sondern werden oft als Substitut gesehen. Also sprich, solange mir eine Staatsanleihe 4,5% ausschüttet, wirkt eine Dividendenrendite, die ziemlich genau dem jährlichen Wachstum, also ein REIT wächst oft um 5% im Jahr und schüttet 5% aus. Und aber wenn ich das mit Staatsanleihen auch fast bekomme, dann ist natürlich ein REIT uninteressant.
Okay, sehr, sehr guter Punkt. Und da wir ja um die 4,2 bis 4,5 irgendwo noch Anleihenrenditen haben, also 10-Jährige in den USA. Okay, ja.
Ich
das leuchtet ein. Und dann und höchstwahrscheinlich auch, obwohl das vielleicht so ein bisschen zurückgedreht wird, jetzt das Narrativ, das ja immer so diese Homeoffice-Fantasie und E-Commerce-Fantasie und so weiter da war und das sich jetzt, also zumindest mit dem Homeoffice, jetzt vielleicht so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass die Firmen allesamt dann ein großes Interesse daran haben, dass die ihre Belegschaft nicht mehr ins Büro geht. Sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, jetzt finden ja relativ viele Maßnahmen statt, dass die Leute wieder zurückkommen und das ja eigentlich auch schon seit eigentlich dem letzten Jahr und dass diese Fantasie jetzt so ein bisschen da rausgeht aus der Realty Income.
Aber zieht nicht ganz, weil Realty Income ist jetzt nicht der große Bürobetreiber. Also wenn du mal ins Portfolio schaust. Nee, die sind ja ursprünglich, kommen die ja aus dem Fastfood-Markt und die haben auch hier, die betreiben Baumärkte, die haben auch teilweise hier Krankenhäuser, die haben auch Restaurants, die sie betreiben für größere Ketten. Supermärkte, wie gesagt, in Deutschland Decathlon. Also die sind jetzt nicht unbedingt so stark getroffen oder dass sie jetzt im Bürosegment tätig sind, sondern das Detail, finde ich, für die schlechte Performance ist, wenn man sich ein bisschen reingräbt und mal guckt auf die ausstehenden Aktien. Und das ist ein Thema, was ich finde, ein bisschen sauer aufstößt, wenn man die Aktie mal isoliert anschaut, weil, wenn ich hier mal kurz in die Daten rüber schwenke, für dieses Jahr wird geschätzt 903 Millionen ausstehende Aktien. 903 Millionen. Vor 5 Jahren, 2020, hatten wir noch 350 Millionen ausstehende Aktien. 2015 hatten wir noch 250 Millionen. Das heißt, von 2015 auf 2020 wurden etwa 100 Millionen neue Aktien ausgegeben. Klar machst du das, wenn du ein Immobilienportfolio hast und kaufen musst, gibst du Aktien aus und investierst das Geld. Aber ich finde, in den letzten Jahren war da schon noch eine irre Beschleunigung drin, dass nochmal von 350 Millionen jetzt auf 900 Millionen Aktien nach oben geht. Also da muss man dann auch genau immer auf die Earnings per Share schauen. Und ich finde, das ist schon irgendwas, wo vielleicht Aktionäre sagen, naja, wenn du ständig neue Aktien ausgibst und mit diesem Geld dann teilweise Dividende bezahlst, aber auch irgendwo natürlich Wachstum finanzierst, da habe ich nicht so unbedingt Bock drauf.
Ja, siehst du, also das hat sich ja schon wieder gelohnt, dass Sebastian da voll ins Rabbit Hole eingestiegen ist.
Also ich habe auch nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich finde, was oft oder was meines Erachtens so oft im Vordergrund steht, ist, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Ich glaube, um nicht sich eine Einschätzung oder eine Meinung bilden zu können, wie sich der Immobilienmarkt entwickelt, sollte man gerade in den USA auch immer diesen Faktor Price to Income sich anschauen. Und der Immobilienmarkt ist gemessen an dem Income oder der Einkommensentwicklung nicht billig in den USA. In Metropolen sowieso nicht. Aber wenn Immobilienpreise zurückgehen, dann wird oft immer auf die Metropolen geschaut. Aber natürlich sind nicht alle Objekte in diesen Metropolen. Und Ich habe so meine Zweifel, ob im Schnitt die Kaufkraft in der Masse in den USA bei IT-Entwicklern und KI-Promptern oder Entwicklern, habe ich gar keinen Zweifel, dass die Löhne oder Gehälter steigen. Aber dass im breiten Durchschnitt hier die Kaufkraft in den USA in den nächsten Jahren steigen wird, ja, das spricht nicht unbedingt gegen Immobilienwerte, aber ist eine richtige, also Extra-Story, außer den 5%, die man halt kriegt, ist da für mich auch nicht zu sehen.
Okay, aber dann halt, ja, packen wir das jetzt als Fazit dran und gehen rüber zur Sebastian, zur Sebastian-Aktie. Sebastian, zu deiner Aktie gehen wir jetzt rüber.
Genau, es ist ja fast schon der Rausschmeißer, deswegen bin ich froh, dass wir deine Aktie noch haben, die ist ein bisschen spannender. Es geht um die Cintas und es ist ein Wert, ich hatte den, wir haben ja immer vorher eine Telco, Lars, Timo und ich, wo wir über die Werte ein bisschen sprechen, also was wir im Podcast aufnehmen und Lars hat gesagt, naja, spannend geht anders. Und Timo, ich denke für dich, wo die langweiligste Aktie in deinem Portfolio die Alphabet ist, du wirst wahrscheinlich gleich wegpennen, denn ich komme mal zum Geschäftsmodell. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Cintas, also C-I-N-T-A-S, in Deutschland relativ unbekannt ist. Ist auch ein Wert, ich habe ihn noch nicht im Portfolio, weil ich komme gleich zur Bewertung. Er ist mir irgendwie immer zu teuer, aber ich finde ihn super, super langweilig und deswegen spannend für langfristige Anleger. Das ist ein Wert aus den USA und die machen so ein klassisches Gebäudemanagement mit Unternehmensbekleidung. Das heißt, ihr habt jetzt ein Unternehmen, beispielsweise nehmen wir mal wieder Realty Income, die hätten angenommen mal ein Bürogebäude gebaut und dieses Gebäude muss ja irgendeiner erstmal managen. Das heißt, irgendeiner muss da die Feuerlöscher reinstellen und irgendeiner muss da die ganzen Wannanweisungen reinkleben und irgendeiner muss gucken, dass das auch gereinigt werden wird und dass die Leute an der Rezeption oder unten auch eine Uniform haben und all das macht die Cintas. Also total langweiliges Geschäft, aber halt ein gut planbares Geschäft. Die bringen an der Börse ein Gewicht auf die Börsenwaage von 90 Milliarden Dollar. Also wir reden hier nicht von irgendwelchen kleinen, ja, einem kleinen Player, sondern wirklich dem größten Player auch mit einer Kundschaft von 1 Million Unternehmen in den USA. Das Potenzial, wenn ich es noch im Kopf habe, müsste so um die 18 Millionen sein oder 15 Millionen. Also das heißt, da ist Wachstum noch durchaus da. Aber die Bewertung ist halt, dadurch, dass dieses Unternehmen so unglaublich langweilig ist, aber auch so unglaublich planbar, sind halt viele Investoren drin und deswegen ist das KGV fast 200% über dem Branchendurchschnitt und auch wenn ihr auf andere Bewertungsmaßstäbe schaut, sind die halt extrem teuer. Und das ist das Problem, finde ich, weswegen ich noch nicht eingestiegen bin, weil ein KGV von 50 für ein Unternehmen, was aktuell, ich gehe hier mal rüber in die aktuellen Analystenprognosen, was jetzt im nächsten Jahr oder im laufenden Geschäftsjahr ein Umsatzwachstum von 7% hat, dann wieder 7%, dann wieder 7%. EBITDA-Wachstum dieses Jahr 13%, dann 8%. Also kurzum, da ist mir ein KGV von 50 deutlich zu teuer. Die Dividendenrendite ist jetzt auch nicht unbedingt der Knaller. Also wenn wir da mal reinschauen, dann liegt die aktuell bei ja 0,7%, also weit entfernt von den Werten, die wir gerade besprochen hatten, beispielsweise bei einer Rio Tinto. Aber das Beständige ist, es ist ein Dividendenaristokrat, das heißt, die bezahlen beständig Dividende, die wird auch beständig weiter erhöht, aber zu einem Preis, wie gesagt, KGV von 50 und dann eine Dividendenrendite deutlich unter 1%, ist mir der Wert einfach zu teuer. Aber es ist so ein längerer Watchlist-Wert, der irgendwann wahrscheinlich mal den Weg in mein Portfolio finden wird. Aber ich will einfach eine bessere Dividendenrendite sehen und ich will auch eine halbwegs vernünftige KGV-Struktur da mal sehen, bevor ich da jetzt reingehe. Also das mal die Aktie, die ich mitgebracht habe und über die wir hier auch noch nie gesprochen hatten.
Was wäre so ein potenziell interessantes KGV für dich?
Das sage ich dir ganz genau. Wenn wir mal reingehen in den Bewertungsmaßstab, so der Durchschnitt im KGV, der war in den letzten Jahren bei 30. Also ich würde sagen, bei einem KGV von 25 bis 30 würde ich auf jeden Fall mir den Wert mal anschauen. Und auch, ich bin jetzt bei der Dividendenrendite nicht super picky, dass ich sage, ich brauche dann einen Wert von 5, aber 0,7 ist mir zu wenig. Also da 1,5, 1,9% müsste dann auch noch am Ende des Tages werden. Ich bin hier langfristig getrieben und auch fundamental getrieben, deswegen habe ich jetzt nicht ein Kursziel, aber es wird irgendeine große Korrektur, irgendein Crash mal wieder kommen und dann ist Cintas so ein Wert, wo ich sage, dann lade ich da gerne mal auf, weil wie gesagt, absolut langweilig, aber super, super planbar, aber leider viel zu teuer im Moment.
Also ich habe mir natürlich pflichtbewusst auch das angesehen, aber dann bin ich schon als ich schon gehört habe, wo der Name herkommt, Cintas aus Cincinnati, da bin ich schon ein bisschen weggedöst. Aber ja, langweilig ist grundsätzlich ein wichtiger Teil im Portfolio. Stimme ich dir vollkommen zu. Und ich habe gesehen, 40% Marktanteil, das ist super. Das heißt, man hat eine Preissetzungsmacht, man hat einige Skalierungsvorteile. Und ich wollte noch ein bisschen Hotstock dran bauen. Denn stell dir mal vor, die machen ja auch Berufsbekleidung und solche, diese Sachen. Ne? Und wenn du dann sagst, Trump schafft es, aber theoretisch, also die Produktion zurück ins Land zu holen, dann brauchst du ja auch viel mehr Berufskleidung und so. Weißt du, da sind ja dann wieder Arbeiter, die mit Metallkörben, cool. Metallkoffer, wie wir früher in die Schule mitgenommen haben, wo das Vespa drin war. Das brauchen die ja dann alles wieder. Die Millionen von Arbeitern, die dann für den Weltmarkt fortproduzieren, die brauchen ja alle so eine Berufsbekleidung. Und ich glaube, da geht dann richtig was. Wenn man das nicht glaubt, dann würde ich dein Fazit unterschreiben. Sehr solides Geschäft. Langweilig ist gut, aber mir wäre sie auch zu teuer.
Ich habe übrigens hier meine Jacke, die ist ja von Cintas, ne? Das wisst ihr, dass ich die.
die Hausmeisteruniform.
Ja, genau. Die
kannst von der Steuer absetzen.
Die hängt hier in meinem Spind und wenn ich hier morgens dann vom Chauffeur hier vorgefahren werde, dann ziehe ich die Jacke über und dann bin ich halt
bist du Podcaster. Du suggerierst es etwas Volksnähe.
Ja, Volksnähe mit dem Chauffeur. Zu Cintas ist alles gesagt. Lass uns rüber zu meiner Aktie. Das ist die Scout 24. Deutscher Wert. 8 Milliarden Euro bringen die gerade auf die Waage. Plattform, Geschäftsmodell. Die verdienen damit Geld, dass sie also sowohl Käufer und Verkäufer, aber auch Immobilien, Makler miteinander verknüpfen. Und das funktioniert so, dass also die Inserate auf ImmoScout24, dass die, du kannst dort Einzelaufträge einstellen und dann quasi pro Inserat bezahlt werden. Du kannst aber auch quasi eine Mitgliedschaft, also quasi ein Abo-Modell machen. Und die verdienen auch mit, wenn da halt eine Kauf- und Verkaufstransaktion mit entsteht, also sowohl quasi ja tatsächlich als Kauftransaktion oder auch als Miettransaktion, also wenn dann halt ein neuer Mieter gefunden wurde für eine Wohnung. Und Sebastian hatte ehrlicherweise den Wert, ich glaube sogar im Laufe dieses Jahres schon mal mit dabei und ich habe dem gar nicht so viel Beachtung geschenkt. Ich bin gar nicht sicher, wie ich jetzt nochmal über die drüber gestolpert bin. Ich glaube deswegen, weil irgendein Unternehmen, ich nagelt mich jetzt nicht fest, wer, hat dann das Kursziel erhöht. Und das ist mir einfach nur als News irgendwo aufgeploppt und dann habe ich angefangen, mich nochmal ein bisschen intensiver reinzugraben. Und das ist ja, die fallen ja voll in mein Beuteschema. Und ich finde es schade, dass ich die jetzt eigentlich erst so spät entdecke, weil die bringen einerseits also Plattform-Geschäftsmodell mit, Technologie, davon bin ich ja sowieso erstmal großer Fan. Aber man muss natürlich schauen, dass die halt auch so eine hochzyklische Komponente haben. Wir haben ja alle mitbekommen, dass der Immobilienmarkt insbesondere ja 2023 große Probleme hatte, also dass dort die Verkäufer noch angenommen haben. Also wir können hier die alten Preise, die man 2021, 2020 noch problemlos erzielen konnte, die schreiben wir jetzt einfach mal fort oder die setzen wir einfach mal an. Hat sich nur kein Käufer mehr gefunden, weil ja in der Zwischenzeit die Zinssätze extrem hochgegangen sind. Und das ist dann natürlich ein Faktor, dass also das hochgradig Abhängige ist davon, wie viele Transaktionen finden denn tatsächlich statt. Aber dass die Plattform selber eigentlich jetzt erstmal ein ganz probates Mittel ist, also die wachsen in der Nutzerzahl sehr, sehr stark, dass halt immer mehr User, also ImmoScout24 als probates Mittel ansehen, dort zumindest mal Interessenten zu akquirieren. Das kann man doch jetzt erstmal so festhalten. Also die sind im MDAX drin, ich finde die interessant, ich finde die, ich würde die jetzt ehrlicherweise, wenn ich nochmal ganz kurz rüber switchen darf, in den Chart ganz, ganz kurz, ich finde jetzt, was seit April, Anfang April stattgefunden hat, finde ich das zu steil. Also es ist auf jeden Fall eine deutliche Versteilerung jetzt seit Anfang 25, da hat es noch ein bisschen konsolidiert. Aber also eine deutliche Versteigerung des Aufwärtstrends hat stattgefunden. Das ist jetzt nicht so positiv. Also die haben sich jetzt schon deutlich entfernt von ihren Moving Averages. Wäre nochmal eine Korrektur sehr, sehr wünschenswert. Aber ja, ich finde es wirklich hochinteressant. Und KGV, gut 38. Also da gibt es ja auch andere Unternehmen, die also quasi für so ein Plattformgeschäftsmodell mit deutlich höheren KGVs gepreist werden. Also wenn man jetzt Plattformgeschäftsmodell anlegt, sind die eigentlich von der Bewertung günstig. Wenn man jetzt allerdings den Immobiliensektor anlegt, dann sind sie natürlich unschweineteuer. Also deswegen wollte ich jetzt nur mal ganz kurz darauf hinaus, dass das so eine Art Hybrid- oder Mischmodell ist und man letztendlich das dann auch so in die Bewertung mit einfließen lassen müsste. Und jetzt übergebe ich an euch.
Also würdest du sie nicht kaufen auf dem Niveau?
Ja, jetzt aktuell, nee, ich würde sie jetzt nicht kaufen, aber ich kann es jetzt schon ankündigen. Also die kommt auf jeden Fall in meine Plus-Watchlist und da werde ich dann in der App auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen detaillierteres Update zu dem Wert geben und ja, mal sehen. Also vielleicht landen sie dann tatsächlich bei mir auch im Depot.
Können wir einen gemeinsamen Watchlist-Wert draus machen? Also ich habe die auch drauf. Ich finde, sie haben halt ein brutales Momentum drin und seit 2 Jahren, ich will mal nichts Falsches euch erzählen, hier, ich habe ja nicht nur mein Word, wisst ihr, ich habe ja auch noch hier Research offen. Die schaffen jetzt nämlich auch endlich Wert, genau, seit 23. Das heißt, ein Unternehmen schafft dann Wert, wenn die Rendite auf das Kapital, was investiert wird, oberhalb der Rendite ist von dem Kapital, das man sich leiht. Und da ist jetzt also Scout24 auch seit 2023 in einem Bereich, wo wirklich Werte geschaffen werden. Das hat natürlich auch nochmal zu der Beschleunigung geführt. Also von daher, wenn das Unternehmen mal wieder korrigiert und wenn dann dieses Momentum, was wir sehen und das Wachstum, was wir jetzt haben, anhält, dann halte ich das für einen wirklich spannenden Momentum-Play. Und vor allem der Immobilienmarkt, Timo, ist ja in Deutschland wieder am Anziehen. Also auch ImmoScout hat da sehr, sehr interessante Berichte immer drin. Wir sind gar nicht mehr in der Zeit und in der Phase, wo es nach unten geht, sondern wir sind mittlerweile schon lang aus der Stabilisierung raus. Neubau ist eigentlich nie billiger geworden. Und wir sehen auch vermehrtes Kaufinteresse von Leuten, die Immobilien wieder kaufen wollen statt mieten. Und auch wenn man so ein bisschen den Preisrückgang im Bestand gegenrechnet gegen die 2 erhöhten Zinsen, ist das gar nicht so unattraktiv. Also da spielt Scout24 zumindest mit ihrer Plattform ImmoScout wirklich ins Kontor rein. Also aktuell auch etwas zu teuer, aber unter strengerer Beobachtung sollte man diesen Wert haben.
Ja, ich habe dann praktisch nichts zu ergänzen, außer dass ich auf einen Podcast, habe ich gar nicht gedacht, dass ich da eine Falle tappen könnte, manchmal weiß ich, was passieren wird, mal Lack bekommen habe, weil ich gesagt habe, was ist denn die logische, ich meine, wir sind alle genervt von diesen Fake-Avatar und KI und so weiter, aber wenn man sich mal anschaut, wie viele Immobilienmakler es gibt, die irgendwas zwischen 4% und 6.5% nehmen und was die Dienstleistung, das ist zweifellos eine Dienstleistung dahinter ist, das wäre doch eigentlich was mit KI und Avataren und Erklärung und vor Ort, also zumindest mal günstiger als 6% der Kaufpreissumme sein könnte. Und so davon könnte natürlich auch eine Plattform enorm profitieren. Aber das möchte ich hier nicht wiederholen, weil mir ist dann aufgefallen, wie viele Immobilienmakler es gibt, die vielleicht sich da nicht gewertschätzt fühlen. Also ich gönne jedem seine 6%. Aber es könnte ja auch eine absolute Leistung werden. Also ob du ein Objekt vorstellst, was 1 Million kostet oder 100.000, ist doch eigentlich jetzt kriege ich schon wieder Ärger. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass dieses Plattformgeschäft noch Expansionspotenzial hat in Zukunft.
Schön. Und damit
und ich gönne jedem Immobilienmakler jeden Jahresgewinn. Volle Kanne. So.
Ja, ich natürlich klargestellt.
Auch. Klargestellt.
Ich natürlich auch. Sebastian.
Nicht. Sebastian nicht.
Sebastian,
nee. Ja, aber Sebastian braucht auch keine Makler. Der geht hin, der hat selber an.
Aber die Branche hat natürlich viel Disruptierungspotenzial. Also wir werden wahrscheinlich irgendwann in einen Bereich mal reinkommen, wo du wahrscheinlich Immobilien sogar online kaufst und die Transaktion natürlich viel, viel schneller ist. Also, aber ich bleibe mal meiner Einstellung gegenüber.
Sagt Sebastian Hell. Herr Hell sagt das. Ich möchte mir ausdrücklich davon distanzieren.
Aber ja, klar, KI könnte einiges bei denen optimieren. Blockchain könnte das Ganze noch schneller machen. Also da ist ja wirklich...
Jetzt leg dich nicht noch mit den Notaren an, meine Güte. Überleg mal, wer uns hier zuhört.
Ja, stimmt. Sorry, lass Leute. Lass das. Sorry, Leute. Wir hoffen trotzdem, dass euch diese Ausgabe hier gefallen hat, selbst falls ihr Notar oder Immobilienmakler seid.
Oder Zusteller.
oder zu Briefträger haben wir auch noch. Also wir haben
Hausmeister. Uns,
heute hat, genau, hatten mit, alle. Mit allen haben wir uns angelegt. Sorry Leute dafür. Wir werden nie wieder so eine Ausgabe hier mit 7 Aktien machen. Das führt nur zu, ja, zu Schindluderei. Aber ich schreibe trotzdem mal bitte in die Kommentare rein, ob euch das hier einigermaßen getaugt hat. Und jetzt wünschen wir euch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns möglicherweise bald wieder. Bis dann.
Bis dann.
Ciao, ciao.